Herr Jesus Christus, wie gut ist das, dass wir dich und den Vater so ehren dürfen mit unserem Gesang, dass wir hier sind an diesem Morgen und uns schon freuen dürfen an dem, was du uns schon in diesen ersten Stunden geschenkt hast. Wir haben so viel Grund, dich zu ehren, deinen Namen groß zu machen. Danke dir von ganzem Herzen auch für dieses fröhliche Singen miteinander. Aber wir übersehen dabei nicht, dass es manch einem unter uns ganz anders zumute ist, dass wir nicht alle so fröhlich singen können, sondern dass manche auch mit großen Lasten, mit viel Dunkelheit, mit vielem an Schwerem gekommen ist, dass wir dich auch in der Dunkelheit ehren dürfen, indem wir auf dich vertrauen, uns ganz an dich hängen und an dir festhalten, es manchmal mit viel Mühe tun und es trotzdem erleben dürfen, dass du da bist und uns hältst und trägst, besonders da, wo es uns so schwer ist. Dafür danken wir dir noch einmal besonders, auch an diesem Morgen. Wenn es in uns so dunkel aussieht und wir trotzdem wissen, wir sind von dir und bei dir gehalten. Darüber ehren wir dich, wollen wir herzlich danken, jetzt für diese Stunde, die wir miteinander haben, danken dir für Geschwister Schäffbuch, dass sie nun da sind, dass du sie bewahrt hast, danken dir aber besonders auch für dein Wort, das du uns an diesem Morgen geben willst. Sei du selbst gegenwärtig, rede zu uns durch dein lebendiges Wort, dass es das schafft, wozu es von dir gedacht war. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns reich segnen wirst. Amen.
Wo wir heute mit Christen zusammenkommen in unserem Land, erleben wir, dass es eine große Not geworden ist mit dem Singen. In fast allen Gemeinden, viele sagen, wir können nicht mehr mitsingen. Gestern hat mir ein Mann angerufen, dem ich sehr verbunden bin, der sagte mir, selbst bei der großen Kundgebung im Stadion in Stuttgart am vergangenen Donnerstag, es war ein Lied, wo ich noch mit Not mitsingen konnte. Alles andere war mir fremd. Es hat eine ganz große Verunsicherung. Was soll das Lied überhaupt? Deshalb ein paar einleitende Bemerkungen. Die Musik ist eine Macht ohnegleichen. Es gibt keine Diktatur in dieser Welt, die die Musik nicht gebraucht für ihre scheußlichen Ziele. Hitler und Stalin, wenn Sie in der Bibel lesen, Daniel, bevor die Männer in den Feuerofen geworfen wurden, haben die Könige von Babel mit allen Musikinstrumenten einen Druck ausgeübt, mit lauten Trompeten und mit allen Pauken, dass man niederfallen soll vor den Götzen. Es muss ein unheimlicher Eindruck gewesen sein. Und wir erleben es heute bei unseren jungen Menschen, dass sie fremdbestimmt sind von dämonischen Mächten durch eine okkulte Musik, die ihr Herz ergriffen hat. Der Teufel hat längst die schlimmsten Lieder in den Kopf gegeben. Ich habe es noch im Kopf. Heiß über Afrika, Sonne, Boden, oder die Sonne glüht, unsere Panzermotoren singen ihr Lied. Wie das aus dem Kopf gar nicht mehr rausgeht, weil Musik unheimlich ist. Und darum ist interessant, wie Gott die Musik benutzt für uns, um sein Lob zu verkünden. Und nicht bloß das, sondern um uns, und darum soll es zuerst einmal darum gehen, um uns den Glauben bewusst zu machen. Ich habe entdeckt, dass die Lieder eigentlich die Grundsäulen unseres Glaubens sind. Wenn wir zurückdenken an den Liedern, können wir uns die großen Heilswahrheiten unseres Glaubens bis in die dunkelsten und einsamsten Stunden unseres Lebens zurückerinnern. Und deshalb, bevor ich nachher ein Bibelwort noch zugrunde lege, wird zuerst meine Frau ein paar praktische Beispiele zeigen vom Lied.
Es ist eine große Schatzgrube, die alten Lieder. Und wenn wir graben, wo die entstanden sind, dann merken wir, dass sie eben in der Tiefe entstanden sind. Erlebt wurden Erfahrungen des Glaubens. Die Lieder sind natürlich zunächst Lob, Dank und Anbetung. Aber sie sind noch viel, viel mehr. Sie sind Zuspruch, sie sind Ermahnung, sie sind Glaubensstärkung, sie sind Trost, Sie sind Zwiegespräch mit unserem Gott. Ich habe erst kürzlich eine ganz besondere Erfahrung wieder gemacht. Ich war im Norden bei meinen Schwestern zu Besuch, da oben, kurz vor der Nordsee. Und in der Nacht musste ich mit dem Notarzt ins Krankenhaus. Man wusste nicht, was kommt. Mein Mann war 700 Kilometer weiter südlich bei einem Dienst. Und dann ist man da in der Notaufnahme, was kommt. Und da kam mir nur dieser Satz in Erinnerung: Mir fällt kein Haar vom Haupt, ohne Gottes Willen. Der Herr hat es unter seiner Kontrolle. Er weiß, was da jetzt kommt, wie es weitergeht, wie ich wieder heimkomme, wie überhaupt die ganzen Dinge, was da alles los ist. Und es ist eine Zeile aus einem Vers eines Liedes, das leider nur in unserem alten Gesangbuch noch kommt. Auch das neue Gesangbuch hat sehr viele, bei uns jedenfalls, ich weiß nicht, wie es bei Ihren Gesangbüchern ist, sehr viele wertvolle Lieder hinten angestellt, die brauchen wir heute nicht mehr. Heute singt man neue Lieder, heute jubelt man, heute, ja, man braucht diese schweren, diese tiefsinnigen Lieder gar nicht mehr. Ein Philipp Friedrich Hiller, ein Dichter aus dem Schwabenland, den Gott auch schwer geführt hat. Gott hat ihm das Wichtigste, was er brauchte für seinen Dienst, nämlich seine Stimme, genommen. Was tut ein Pfarrer ohne Stimme, wenn er nicht mehr reden kann, nicht mehr verständlich reden kann? Und er hat Gott sehr darum gebeten. Er hat darum gerungen, sagt, es muss doch Gottes Wille sein, dass ich wieder predigen kann, dass ich die gute Nachricht weitergeben kann. Und Gott hat es anders gemacht. Er hat mit seinen Liedern unheimlich viel weitergegeben. An Trost, an Glaubensstärkung, an Hilfe, an Erfahrungen, auch in der Tiefe. Und dieses Lied möchte ich Ihnen lesen. Ich weiß nicht mal, ob Sie es überhaupt kennen. Es jammere, wer nicht glaubt. Da kann man jammern. Unsere Welt ist voll mit Dingen, wo man jammern kann drüber. Die ganze Entwicklung in der Welt. Aber wir haben den Glauben. Es jammere, wer nicht glaubt. Ich will mich stillen. Mir fällt kein Haar vom Haupt, ohne Gottes Willen. In Jesus habe ich hier das beste Leben. Und sterbe ich, wird er mir ein besseres geben. Es sorge, wer nicht traut. Mir soll genügen. Wovor mir jetzt so graut, das wird Gott fügen. Er weiß, was nötig sei. So mag er sorgen. Mir ist des Vaters Treu auch nicht verborgen. Es zage, wer nicht hofft. Ich will mich fassen. Er hat mich schon so oft erfahren lassen. Er hört Gebet in Not, wann sie am größten. Sein Geist kann auch im Tod mit Jesus trösten. Und so weine ich, wenn ich wein, doch noch mit Loben. Das Loben schickt sich fein zu solchen Proben. Man kann den Kummer sich vom Herzen singen. Das haben wir auch über unsere Liederdichter geschrieben. Den Kummer sich vom Herzen singen. Kummer drückt einen immer wieder. Aber wir dürfen ihn loswerden. Und eben auch mit den herrlichen Liedern. Man kann den Kummer sich vom Herzen singen. Nur Jesus freut mich, dort wird es klingen. Das war der Hiller. Ein weiteres Lied, was mir sehr tief und nahe geht. Ein Lied von Jochen Klepper. Sie kennen wahrscheinlich auch von seinem Leben. Er hatte ja die jüdische Frau, an der er sehr hing, die für ihn alles war, die, ohne die er nicht sein konnte und die im Dritten Reich kein Lebensrecht hatte. Die verfolgt wurde, erst mit dem gelben Judenstern. Ihm wurde nahegelegt, er soll doch diese Frau lassen, dann kann er Karriere machen als Journalist, als Schriftsteller, im Rundfunk. Und er sagte, nein. Das ist meine Frau, ich brauche sie. Wir haben vor Gott den Bund geschlossen. Er hat gekämpft um ihr Leben und er hat verloren. Sie sollte deportiert werden ins KZ, irgendwo vernichtet werden. Und dann war für ihn nur noch der Ausweg in Gottes Hände. Lieber ein Ende machen, als in die Hände dieser schrecklichen Nazischergen. Und er hat ein wunderbares Lied gedichtet. was auch sehr wenig nur gesungen wird, aber doch eine ganz große Stärkung auch ist für unseren Glauben. Sieh nicht an, was du selber bist in deiner Schuld und Schwäche. Sieh den an, der gekommen ist, damit er für dich spreche. Sieh an, was dir heute widerfährt, heute, da dein Heiland eingekehrt, dich wieder heimzubringen auf adlerstarken Schwingen. Sieh nicht, wie arm du Sünder bist, der du dich selbst beraubest. Sieh auf den Helfer Jesus Christ. Und wenn du ihm nur glaubtest, dass nichts als sein Erbarmen frommt und dass er dich zu retten kommt, darfst du der Schuld vergessen, sei sie auch unermessen. Ein Glaube, der sich an den Herrn hängt und weiß, er hat alles für mich getan. Er vergibt auch meine Schuld. Er ist der, der mir den Himmel aufschließt. Und dann ein weiteres Lied, ein Allendorf, vielleicht kennen Sie das Lied, der im Fürstenhof gemerkt hat, man geht irgendwo unter, man passt sich an der Welt. Und deshalb sein Lied, Herr, habe Acht auf mich und reiß mich kräftiglich von allen Dingen. Denn ein gefesselt Herz kann sich ja himmelwärts durchaus nicht schwingen. Herr, habe Acht auf mich. Schaff, dass mein Herz sich im Grund bekehre. Trifft vom verborgenen Bann dein Auge noch was an, Herr, das zerstöre. Herr, habe Acht auf mich. Hast du allmächtiglich den Strick zerrissen, so lass dem Feind zum Trutz mich deinen starken Schutz nun stets genießen. Herr, habe Acht auf mich. Die Schlange mühet sich mit ihren Tücken, ein Herz, das du befreit, von der Einfältigkeit bald zu verrücken. Und auch dieser Vers ist sehr eindrücklich. Herr, habe Acht auf mich. Die Welt legt listiglich in solchen Dingen, die sie unschuldig nennt, weil sie sich selbst nicht kennt, viel Netz und Schlingen. Ich denke, da sind wir alle heute sehr auch umkämpft, dass wir denken, ach, man macht heute, man kann nicht mehr. Man kann ja nicht immer so einseitig und so extrem und so. Wir müssen heute im 21. Jahrhundert. Und es hat ein Allendorf schon viel, viel früher geschrieben. Die Welt legt listiglich in Dingen, die sie unschuldig nennt. Uns Stricke will uns wegziehen von der eindeutigen Glaubenshaltung zu unserem Herrn. Und noch ein letztes Lied von der Bertha Schmidt-Eller. Manche kennen vielleicht ihre Bücher noch. Sie hat ja viele schöne Geschichten auch und Bücher geschrieben. Sie hat auch ein schweres Leben gehabt. Wie sie 3 war, starb schon ihre Mutter. Sie war das jüngste von 8 Kindern. Der Vater musste wieder heiraten und die Stiefmutter hat ein schweres Erbe angetreten und hat mit Strenge und Zucht versucht, diese Kinderschar zu bändigen und zu erziehen zum Guten. Und da haben die Kinder sehr darunter gelitten, weil sie die Liebe der Mutter vermisst haben. Und diese Bertha ist geflohen aus diesem für sie so freudlosen Elternhaus in eine Ehe mit einem 38 Jahre älteren Mann und kam vom Regen in die Traufe und merkte nach einiger Zeit, es geht nicht. Diese Ehe ist die Hölle. Sie hatte ein kleines Kind, aber sie sagte, wir gehen beide kaputt. Sie musste sich trennen. Und was für eine gläubige Frau damals eine Scheidung bedeutete, war ganz, ganz, ganz schlimm. Und dann kam das Dritte Reich. Sie konnte mit ihren Büchern nicht mehr ankommen. Sie wusste nicht mehr, von was sie leben soll. Den Beruf hatte sie nicht, nur die Schriftstellerei. Und die frommen Bücher waren nicht mehr erwünscht. Und sie war am Ende. Wusste nicht mehr, wie sie ihr Kind durchbringen konnte und wie das noch krank wurde. Ist in ihrer letzten Verzweiflung zu einem Arzt und sagte, wenn Sie mir nicht helfen, das Kind stirbt, aber ich habe kein Geld. Und Gott hat ihr den Weg geebnet, dass der Arzt sagte, ich suche gerade jemand, eine Helferin für meine Praxis. Wenn Sie wollen, können Sie bei mir einsteigen. Und so hat Gott Schritt um Schritt ihr weitergeholfen. Und sie hat in großer Not gemerkt, mein Glaube ist immer wieder so am Flackern, am Aufhören. Und deshalb hat sie dieses Lied gedichtet, Zünde an dein Feuer, Herr. Es soll brennen in meinem Herzen, diese Glaubensflamme. Es soll doch nicht nur so ein Flämmchen sein, das immer am Erlöschen ist. Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Hell soll es brennen, lieber Heiland dir. Und dann diese ganz Hingabe, was ich bin und habe, soll dein eigen sein. In deine Hände schließe fest mich ein. Das war der Grund, wo sie merkte, da kann ich meinen Glauben gründen, da kann ich mein Leben in der Geborgenheit beim Herrn Jesus führen. Und dann dieser Refrain, Quelle des Lebens und der Freudequelle. Du machst das Dunkel meiner Seele hell. Das Dunkel war immer wieder da, aber du machst es hell, Herr. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Wenn man diese Lieder sich neu so zu Herzen nimmt, merkt man, was da eine erlebte Glaubenserfahrung drin steckt, was Menschen mit ihrem Herrn erlebt haben und es uns auch weitergeben wollten.
Also die Lieder haben es mit unserem Leben zu tun. Und zwar nicht nur der Lobpreis. Die meisten Lieder, an wen richten die sich? Die richten sich an uns. Das ist unser Zuspruch. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Das ist eine Predigt für mich. Wenn sie nachts wach liegen, gib dich zufrieden und sei stille in dem Gotte deines Lebens. Das ist Ermahnung, Zuspruch. Die großen Heilstatsachen unseres Herrn werden uns zugesprochen. Und darum ist das so wichtig und dem wollen wir noch ein wenig nachgehen, warum die Lieder so starke Bedeutung haben. Wurde neulich gebeten in einem Korntal in dem großen Altenheim über das Lied zu sprechen, weil ich Jesus Schäflein bin. Das ist ja kein Lobpreis, sondern das ist eine Erzählung meines Glaubens. Dessen erlebt. Da habe ich etwas erlebt, das habe ich mir nie vorstellen können. Wie diese alten Leute in ihrer großen Schwachheit erzählt haben, was ihnen dieses Lied im Leben bedeutet hat. Sie haben erzählt von einer Großtante und von Flucht und Vertreibung und Bombenkrieg und allem, Krankheitsnöten, Einsamkeit und Schwermut. Und dann war es dieses Lied. Warum hat denn solch ein Lied solch eine große Bedeutung? Weil der Wortgehalt so groß ist. Es gibt ja drei Melodien zu diesem Lied, weil ich Jesus Schäflein bin. Nicht nur die württembergische von Silcher, eine norddeutsche Melodie, eine Herrnhuter Melodie gibt es dazu. Also nicht die Töne machen selig, sagte mir mal ein erfahrener, ehemaliger Hauptmann aus dem Militär, nicht die Töne machen selig, sondern die Worte, wie junger Vikar war, hat das mir mitgegeben. Nicht die Töne machen selig, die Worte sind es. Was sind denn die Worte? Das sind biblische Gehaltsworte, Wahrheitsworte des Wortes Gottes. Und nirgends so sehr kann man die Kraft der Lieder entdecken, in dem, was sie uns an biblischen Wahrheiten mitgeben. An der Füllung, manchmal könnte man es ja mit dem Stift daneben schreiben, in einem Vers auf bis zu 12 Bibelstellen, die in genialer Weise zusammengeformt sind und uns die Vielfalt des biblischen Zeugnisses vor Augen führen. Und wir wollen Ihnen einfach in diesen Tagen dafür die Augen öffnen und heute an diesem Thema erlebt. Das kann man nicht am Schreibtisch dichten. Das kann man auch nicht dichten, wenn man im Wald wandert, sondern das kann man nur dichten in der Presse, wenn man unter Druck ist, wenn es darum geht, was gilt jetzt und was hält dich jetzt noch. Und ich möchte aus Kolosser 3 diesen Abschnitt lesen, weil besonders nachher der Vers 16 wichtig ist. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes. Wenn Sie Bibel, natürlich Kolosser 3, 12 bis 17. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, herrlicher Adel über unserem Leben, als die Heiligen und Geliebten. Zieht das herzliche Erbarmen an, die Freundlichkeit, die Demut, die Sanftmut und die Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, das ist jetzt unser Vers, den wir heute brauchen. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Es gibt gar keinen Christen, der nicht Probleme hat mit seinem praktischen Christsein. Also mit der Geduld, mit der Barmherzigkeit, mit der Liebe, mit der Freundlichkeit, wie wir das herrliche Evangelium in unserem Leben umsetzen. Wie wir das praktisch leben. Und viele sagen, wir reden viel zu viel theoretisch von den großen Glaubenswahrheiten. Entscheidend ist wichtig, wie praktizieren wir die Jesus-Nachfolge. Also jetzt ist der Paulus endlich bei dem Thema, das uns auf den Nägeln brennt. Wie lebt man als Christ in dieser Welt heute? Und was sagt er da? Es gibt nur ein Rezept. Lasst das Wort von Christus reichlich unter euch wohnen. Vers 16. Lasst das Wort von Christus reichlich unter euch wohnen. Er sagt nicht, strengt euch mit eurem Willen an und kämpft drum, ringt drum, dass ihr dieses neue Wesen macht, und sagt, lasst das Wort von Christus reichlich unter euch wohnen. Interessant, es gibt keine so starke Kraft, die unser ganzes Wesen verändert, als das Wort Gottes. Sehr interessant, nach den napoleonischen Kriegen liefen über Europas Straßen Tausende von Straßenkindern, obdachlosen Straßenkindern, die geplündert haben, die in der Prostitution waren, 9-, 10-, 11-jährige Kinder gestohlen haben, was das Zeug hielt. War eine ganz große Not. Der Staat hat sie bloß weggesperrt. Und da war in Beugen bei Basel ein Christian Heinrich Zeller, der gesagt hat, man kann die Kinder nur verändern unter dem Einfluss des Wortes Gottes. Und er hat dort ein Kinderheim angefangen, im Schloss von Beugen, Christian Heinrich Zeller. Und er hat ein Lied gedichtet, treuer Heiland, wir sind hier, da heißt es, zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen, zeige, wie es neu uns schafft, Kranke macht genesen. Jesus, dein allmächtig Wort, fahr in uns zu wirken fort, wie es wir ganz genesen. Das Wort Gottes hat eine Kraft, den Charakter von Menschen zu verändern. Genau das sagt der Paulus hier in Kolosser 3,16. Das Wort Gottes schafft das, weil das Wort Gottes wirksam ist, durchdringt. Du kannst mit deinem Willen dich gar nicht verändern. Wie viele Vorsätze hat man sich schon gegeben? Aber das Wort Gottes formt Menschen um. Mir hat es immer beeindruckt, bei jungen Leuten, wenn sie eine Weile in einem Bibelkreis waren, haben sie einen ganz anderen Sprachschatz gehabt. Die wurden ganz anders in ihrem Herzen, in ihrem Wesen. Wenn du Bibel liest, das verändert deinen Charakter. Du wirst dankbar. Du erkennst die großen Wirkungen Gottes in deinem Leben. Damals hat dieses Werk von Christian Heinrich Zeller unheimlich viele Nachahmungen gefunden. Überall sind die Kinderheime entstanden, die oft bis heute noch sind. In Karlsruhe, hier die Hartstiftung oder in Korntal das Kinderheim oder in Tuttlingen. Überall war es die Entdeckung, das einzige Mittel, um Menschen zu verändern, ist das Wort Gottes. Das war die Pädagogik der Pietisten damals und ist für uns eigentlich wieder eine Entdeckung. Warum? Weil das Wort Gottes nicht leer ist, sondern bewirkt, wozu es gesandt ist. Das Wort Gottes ist eine Kraft und eine Macht. Darum ist das so wichtig in unseren Gemeinden, dass wir mit dem Wort Gottes leben, aber dass unser Glaube das Wort Gottes wirksam werden lässt bei uns. Es kann nicht leer zurückkommen, sondern wir tun, wozu es gesandt ist, heißt in Jesaja 55. Das Wort Gottes hat eine ungeheure Kraft. Als Jesus einen Jünger mal gefragt hat, wollte er nicht auch weggehen, sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Worte voller Kraft. Und diese Worte voller Kraft, die sind es, die uns Jesus nahe bringen. Durch das Wort Gottes, nicht durch das Gefühl, sondern durch das Wort Gottes können wir glauben, weil das Wort Gottes, was ist denn das Geheimnis? Voller Geist und Leben ist. So heißt Johannes Evangelium. Voller Geist und Leben. Der Geist Gottes ist im Wort Gottes drin. Und deshalb merken Sie, wenn Sie auf dem Friedhof eine Ansprache hören, was fehlt denn? Das Wort Gottes fehlt. Das Wort Gottes gibt uns auf einmal Kraft, den Tod zu überwinden. Sie erleben das, wenn Sie in einem Krankenbett sitzen oder gar in einem Sterbebett. Und Sie sprechen einem Kranken oder einem Sterbenden dazu, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und der sagt plötzlich, das ist das Größte, das hält mich. Das Wort Gottes ist die größte Kraft, weil der Heilige Geist im Wort Gottes drin ist. Ihr seid neugeboren aus der Kraft des Wortes, aus dem Samen des Wortes Gottes. Das Samenkorn, das aufgeht und das Glauben schafft, weil der Geist Gottes durch das Wort wirkt. Und darum ist so wichtig für uns, dass wir dieses Wort Gottes präsent haben. Und man kann es nie schöner präsent haben in allen Lebenslagen, als in der schönen Gedichtform und gar noch mit der musikalischen Umrahmung, dass es uns im Ohr noch nachklingt und wir auf einmal das hören und dann auf einmal verstehen. Es ist für uns das wichtigste Mittel, unseren Glauben aufzubauen, weil das Wort, ohne Wort Gottes kann ich gar nicht glauben, es ist das Fundament meines Glaubens. Dort kommen wir Christus nahe in seinem Wort. Im zweiten Petrusbrief hat es der Petrus so wunderbar uns gesagt, wir sind alles, was uns zum göttlichen Leben dient. Zur Frömmigkeit hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch uns sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt. Durch das Wort Gottes können wir glauben. Und darum ist das so wichtig, dass das Wort Gottes reichlich unter uns wohnt. Wie kann es denn wohnen, anders als im Lied? Und darum ist für mich immer wichtig, dass wir Lieder singen, wo das Wort Gottes ganz reichlich zu uns sprechen kann und das Wort Gottes uns reichlich aufrichten und trösten kann, weil es etwas bewirkt und etwas schafft, weil das auch so wichtig ist. Das Wort Gottes ist ein Licht, heißt am zweiten Petrus, das leuchtet, das prophetische Wort, dass wir schon die Erkenntnis haben können und weil es eine Kraft hat und wie heißt es früher immer geheißen, erbaut. Wie Student war, hat man gesagt, wir wollen doch nicht erbaulich reden. Dummes Gespräch, das ist ein Bibelwort, erbaulich. Wir sollten erbaut werden auf den Grund der Gemeinde. Wir sollen eingefügt werden in dieses Mauerwerk. Und das geschieht durch das Wort Gottes, dass unser Glaube in der Gemeinde richtig gewurzelt hat und auch in der Gemeinschaft der Glaubenden richtig verbunden ist. Das hat eine ganz große Bedeutung. Wenn Sie Ihre Bibel mal ausschlagen, Epheser 4, Vers 12, dass der Leib Christi erbaut werde. Und da heißt es auch, Epheser 5 dann, 4,12 war es erbaut, Epheser 5, Vers 19, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Es ist jetzt bei mir 50 Jahre her, war ganz jung am Anfang im Schwarzwald in einem Farm, da hat mir ein Schweizer ein paar Karten gegeben, war von einem lieben alten Mann, Heinz Hügli, rausgegeben, der war damals ein junger Mann, nimm, gib weiter. Und die Karten haben mir so gefallen, die waren so schlicht. Oft sind ja unsere Bibelspruchkarten so künstlerisch verziert, auch oft modisch, entweder altmodisch oder schrecklich neumodisch, je nachdem. Aber das war nur so nüchtern das Bibelwort. Und das war so schön, ich hatte die Karten immer noch und erst neulich bin ich durch einen Schweizer wieder in Verbindung gekommen. Da hat er mir noch mal einen ganzen Satz geschickt, der ist jetzt ein alter Mann geworden. Und ich benutze die Karten so gerne, weil oft so kleine Karten bei einem Krankenbesuch nur da lassen und immer die herrlichen Trostworte. Weil die die Kranken erbauen und ermutigen. Und dann schrieb er mir so traurig, fast niemand will heute mehr Bibelworte weitergeben. Wir haben ja immer die komische Eigenart, dass wir meinen, wir können mit eigenen Worten das Evangelium selber sagen. Wissen Sie, dass ich auch mal diesen verrückten Gedanken hatte, als ich jung war, dachte ich, ich möchte nicht die alten Sprüche sagen. Bis ich in einem Sterbebett eines jungen Mannes gelernt habe, nur die großen Bibelworte. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich keinen Mut. Die haben Kraft. Nirgendwo wirkt der Geist Gottes so wie dort. Und darum bin ich auch ganz sicher, werden die alten Lieder gar nicht sterben. Ich bin nur traurig, dass unsere Kinder und Enkel sie nicht mehr auswendig lernen. Man hat es sogar verpönt, das muss man auswendig lernen, damit man es hat, wenn man im Notarztwagen drin liegt. Oder wenn man in ganz großer Schwachheit nach einer OP auf der Intensivstation liegt, muss man doch die Worte parat haben. Aber auch schon vorher formen sie unseren Glauben, weil wir schon den Tag damit beginnen wollen, so wie wir uns richten und uns anziehen und dass wir uns mit den großen Gottesworten uns aufrichten und trösten und ermahnen. Und was machen wir uns denn dann bewusst? Meine Frau hat schon unseren schwäbischen Nationalhymnendichter Philipp Friedrich Hiller erwähnt. Was ist denn die Nationalhymne der Württemberger? Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung deren ich will. Das ist doch die Grundlage. Wissen Sie, und wenn ich sonst denke, warum habe ich denn so schwer? Warum widerfährt mir das? Und ich beneide den anderen. War am Sonntag in einem Gottesdienst, wo der Prediger so eindrücklich das uns gezeigt hat. Warum muss ich denn so viel Leid tragen? Ist doch die falsche Blickrichtung. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Und Gott in seiner Güte hat mir so viel geschenkt. Und ich darf ganz gewiss sein, dass er das beste Leben hat. So wie es auch in diesem Lied war, es jammere, wer nicht glaubt. Und das kann ich immer nur lernen von Menschen, die das durchexerziert haben in dunklen Stunden ihres Lebens und erfahren haben und auch so weiter sagen können. Oder wenn Sie in einem Morgen beginnen, auch die Lieder, die meine Frau erwähnt, Sie können jetzt all die Lieder nehmen, die in Ihrem Leben eine große Bedeutung. Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Und Sie stehen am Morgen da und sind vor ganz schwierigen Entscheidungen. Jetzt, Herr Jesus, vielen Dank, dass ich es auf kurze Weise wieder merken kann. Vor vielen Jahren habe ich einen Briefwechsel geführt mit den Herausgebern vom Losungsbüchlein. Damals hat es angefangen, dass nur noch ein Vers kam. Im alten Losungsbüchlein, das wissen die nur aus ganz alten Vorträgen, waren immer zwei Verse drin. Im englischen Losungsbüchlein sind auch zwei Verse bis heute noch drin. Im Deutschen ist es drin und wird oft auch ersetzt, manchmal auch durch Worte, die ich gar nicht vorlesen kann, weil ich sie manchmal gar nicht als treffend bezeichnen kann. Oft haben sie eine ganz merkwürdige Theologie. Und darum sage ich, ist das schon ganz wichtig im Losungsbüchlein, ob die großen Heilstatsachen Gottes schon für uns anklingen. Und dann nehmen wir unser Gesangbuch zur Hand und das Gesangbuch ist das herrlichste Andachtsbuch, das wir haben. Aus sehr vielen Generationen. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Und wenn der Feind anstürmt mit aller Macht, was sollen wir denn dagegen tun? Darum ist so wichtig, lasst das Wort von Christus reichlich unter euch wohnen. Lehrt und vermahnt euch selbst. Ja, wie vermahnen wir uns denn? Ihr müsst euch selber mahnen. Darum ist das geistliche Leben in unseren Tagen so abgestorben. Wir haben ja den geistlichen Grundwasserspiegel so stark im Sinken. Da brauchen wir uns nicht drüber beklagen, dass in der Welt viele Menschen gar nicht mehr nach Gott fragen. Wir sollten Buße tun, dass bei uns der geistliche Grundwasserspiegel im Leben ganz dünn und dürftig geworden ist. Ob es uns überhaupt noch bewusst ist, ob wir die Versöhnung mit Gott haben, dass Christus für uns gestorben ist. Und das ist doch der Grund, dass ich auf diesem Grund stehe und Gewissheit habe und mich deshalb rühmen kann. Wenn ich nochmal den Philipp Friedrich Hiller erwähnen will an dieser Stelle, er hat ja zwei Jahrgänge gedichtet, das ist ja eigentlich ein Andachtsbuch mit lauter Liedern. Dabei ist in diesem Andachtsbuch mit zwei vollen Jahrgängen 365 Andachten, zweimal 365 Lieder in dem Liederkästlein. Das ist so genial, aktuell, heute ein Andachtsbuch ohne Gleichen. Wenn Sie das lesen, und da beschreibt er zum Beispiel das Streben des Christen nach der Heiligung seines Lebens. Das ist ein brennendes Thema, aber leider in unseren Gemeinden verschwunden. Doch das war ja das auch, was den Paulus bewegte. Wie kommt die Liebe in mein Leben, die Geduld, die Barmherzigkeit? Wie werde ich ein neuer Mensch? Und dann sagt er, ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Ich will ringen, einzudringen, bis dass ich es gewinne. Und im letzten Vers sagt er, du musst ziehen, mein Bemühen ist zu mangelhaft. Ich kann doch nur durch deine Gnade gerettet werden. Und das ist auch die Heiligung meines Lebens, indem ich das Wort Gottes erkenne und sage, Herr, du nimmst mich heute auf und ich darf in deine Gnade fallen und darf von dir mich beschenken lassen. Das ist so herrlich für mich, dass ich das wissen kann und auch glauben kann. Erlebt, erlebt, das ist erlebt. Und darum werden die Lieder für uns erst richtig wichtig, weil man weiß, das ist jemand, der das erlebt hat. In unseren Tagen ist ja manchmal schlimm, wie mit unwahren Geschichten nachgeholfen wird. Es geht in der christlichen Gemeinde ja seit einigen Jahren, es ist noch gar nicht so lange her, die unheilvolle Geschichte um, dass die Julie Hausmann verlobt gewesen sei. Ist natürlich erlogen und erstunken. Die Julie Hausmann war nie verlobt, erst recht nicht mit einem Missionar in Afrika. Die Geschichte wird immer bei Trauungen erzählt und ist dann noch eine traurige Geschichte. Ist auch in dieser Geschichte nie erwähnt. Es tut mir leid, wenn ich Ihnen das zerstören muss. In der ganzen Geschichte ist nie erzählt, wo sich das abgespielt haben, in welchem Jahr sich das abgespielt hat, wie der Bräutigam geheißen hat oder gar die Mission geheißen hat und wo das in Afrika denn passiert sein soll, in welchem Hafen. Steht bloß drin, die Palmen wiegen sich im Wind und die Wolken sind. Aber was war denn bei der Julie Hausmann? Das können Sie in allen alten Büchern lesen. Die Julie Hausmann war schwer migränekrank. Und wer Migräne hat, der weiß, wie das oft ist im Leben. Und dass da eine Frau das besingt, dass man selber gar nicht mehr kann aus der eigenen Kraft. Sie lebte ja mit ihrer jüngeren Schwester die ganze Zeit zusammen. Auch das ist in dieser Geschichte. Sie war in Petersburg, dort war sie, in der Ostsee, im Baltikum hat sie sich sehr viel ausgehalten, Julie Hausmann. Und sehen Sie, und dann ist es auf einmal für uns so eine Stärke. Wie war denn das wirklich? So wie bei uns auch, wo man oft von der Kraftlosigkeit gar nicht mehr kann. Und dass man sich dann trösten kann, der Herr ist da. Dass ich mich in seine starke Hand fallen lasse. Darum ist das so wichtig für uns, im Erlebten hineinzugehen in den großen Schatz derer, die das für mich schon entdeckt haben, das Glaubenszeugnis der vergangenen Generationen. Es ist ja heute eine interessante Sache, dass wir in der ganzen Christenheit, auch wo Sie in der Gemeinde sind, das sind ja ganz verschieden, freikirchlich, landeskirchlich, Gemeinschaft, wo Sie Ihre Heimat haben, überall das Bestreben, dass wir in unsere Zeit hineinpassen. Wir wollen moderne, aktuelle Christen sein, aber darüber vergessen wir manchmal auch, wir wollen aber auch hineinpassen in den großen Strom der Tradition. Ich möchte nicht anders glauben als ein Friedrich von Bodelschwingh. Als ein Calvin, Johannes Calvin oder Martin Luther, als ein Ludwig Hofacker und wie die alle geheißen haben, die Väter des Glaubens. So, ich darf doch teilhaben an ihren Erfahrungen. Unsere Welt ist doch gar nicht anders geworden. Das böse Herz des Menschen ist so aktuell wie eh und je und die Gottlosigkeit schreitet vorwärts. Aber dass der Glaube eine Realität ist und das Wort Gottes eine erfahrbare Macht ist, das ist so entscheidend wichtig. Und die Wahrheit, die absolute Wahrheit des Wortes Gottes, von der Jesus spricht, Gottes Wort ist die Wahrheit, Johannes 17, dein Wort ist die Wahrheit. Das erfahren Sie genau in dem Zuspruch dieser herrlichen Glaubenslieder. Erlebt für uns, für die Spannungen unseres Lebens, für die Herausforderungen, in denen wir stehen und ganz besonders auch zum Weitersagen für die Menschen, die noch nicht glauben können. Das ist eine interessante Sache. Neulich sagte mir der Leiter der Liebenzeller Mission, die in all ihren Gottesdiensten nur neue Lieder verwenden, sagte er, er sei überzeugt, dass die neuen Lieder die Ungläubigen gar nicht ansprechen. Das ist eine Behauptung, dass die neuen Lieder die Ungläubigen ansprechen. Glaube ich gar nicht. Ich habe nichts dagegen, dass man neue Lieder singt. Aber wenn wir Leute erreichen wollen, die nicht glauben können, werden sie auf einmal eine Erfahrung machen, dass sie ganz viel von den Liedern kennen, Sterne, auf denen ich schaue, weil es man im Gesangsverein vielleicht gesungen hat oder in der weltlichen Verbindung, da sind sie oft noch ganz bewusst da. Lieder des Glaubens, Lieder des Vertrauens. Noch ein kleines Beispiel. Ein Mann in unserer Gemeinde, der war in seiner Jugend bei der SS, wie die jungen Leute damals so gegangen waren, konnte nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft nicht studieren. Das war denen verboten. Er hat dann ein Handwerk begonnen, ein großartiges Geschäft aufgebaut. Aber er hat seine Kinder konfirmieren lassen. Er selber kam aber nicht in die Kirche und dann hat er sehr schwer Krebs bekommen. Und wie ich ihn da besucht habe, zum Schluss auf dem Sterbebett, Ich weiß gar nicht, wie ich angefangen habe, eins dieser alten Lieder ihm vorzusagen, weil ich Jesus Schäflein bin. Und dann spricht er plötzlich mit mir. Woher kennen Sie diese Lieder? Und sagt er, das hat meine Großmutter mit uns gesungen. Ein Geheimnis, dass viele Menschen doch aus der vorigen Generation diese herrlichen Lieder oft in ihrem Kopf drin haben, die bei ihnen weitergehen. Und so ist es ja auch mit einem Lied, das wir in den Gemeinden fast kaum mehr singen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Wissen Sie, wie das entstanden ist? Der August Rische war ein flotter junger Mann, ein Schwiegersohn von Fulken in Nümprecht. Und er war bei August Tulluk im Studium. Und August Tulluk war ein Kämpfer gegen liberale Theologie damals in Halle. Ein genialer Theologe, sprach 19 Sprachen fließend. Aber er war da ein ganz großer Mann, dass er den Menschen die Augen geöffnet hat für die Sünde. Etwas, was in unseren Tagen ganz abgestorben ist. Er hat von der Sünde gesprochen als der Höllenvater Selbsterkenntnis. Und in der Tat, man kann sich anders nicht bekehren, als dass man einmal den schrecklichen Abgrund in sich entdeckt hat. Dass in meinem bösen Herzen sich alles sammelt, was der Teufel oft kann. Und ich nur durch die Gnade von Jesus gerettet war. Und dann hat das Lied gedichtet. Ich lag in Banden der schnöden Sünde. Ich lag und konnte nicht los. Er sandte Jesus, den treuen Heiland. Und das ist kein billiges Kinderlied für den Kindergarten, sondern das ist auch ein Lied für gestandene Männer. Und ich bin zum Glauben gekommen, bin heute noch dankbar dafür, dass man bei Wilhelm Busch auf den Freizeiten diese herrlichen Lieder der Erweckungsbewegung gesungen hat. Der Befreiung, der rettenden Macht. Und das kennen wir auch aus der Blaukreuzarbeit. Jesus kam, uns zu erlösen, preise denn selber kann man es nicht erzwingen. Man kann nur die Gnade ergreifen und fassen. Und das ist Evangelium. Das ist biblische Wahrheit, dass man das erlebt und dass man das weiter sagt und weiter entdeckt. Und darum ist für mich so wichtig, dass wir diese Lieder in ihrem großen Schatz entdecken. Wir sind doch die Beschenkten und dürfen das weitertragen und anderen zeigen. Und sie dürfen das mit dem Zeugnis ihres Lebens ergänzen, wo ihnen das so viel bedeutet hat in ihrem Leben. Wir wollen noch beten. Du treuer Gott und Herr, wir danken dir, was du uns auch durch vergangene Generationen, aber auch bis heute hinein in unsere Tage uns geschenkt hast. Durch diese Lieder, wo andere das wiedergeben, was sie in deinem Wort und in deiner Güte und Liebe gefunden haben. Wir danken dir, Herr, dass du ein lebendig wirkender Herr bist. Und wir möchten dich bitten, dass das Wort Gottes auch in unserem Leben Wurzel fasst. Und eindringt, auch wenn wir in der Einsamkeit, in Not und Druck sind, dass dann dein Wort uns den Frieden geben kann, den die Welt nicht kennt. Und dass du uns veränderst durch die Kraft deines Wortes und zu neuen Menschen machst und dass du wohnst in unseren Herzen. Hilf uns, dass wir dein Wort reichlich unter uns wohnen lassen und dass wir diese Gabe der Musik und der Dichtkunst benutzen, um deinen Namen groß zu machen und dein Evangelium herauszustellen. Ganz herzlichen Dank, dass du uns das schenkst und gibst. Amen. Wir machen morgen früh weiter über das Lied in der Anfechtung. Die Anfechtung als ein notvoller Punkt des Lebens. Da stolpert man im Glauben und da ist gerade das Lied, das uns wieder bewähren. Heute das Lied zum Wachsen im Glauben aus dem Wort Gottes erlebt.